Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie heute den zweiten Teil des Themas Biblische Urgeschichte, Einführung und 1. Mose Kapitel 6 bis Kapitel 11.
Wir sind stehen geblieben bei den Sintflutüberlieferungen in aller Welt mit oftmals völlig verblüffenden Parallelen in Details. Unter den 300 haben wir ganz besonders erwähnt, dass aus Mesopotamien das Gilgamesch-Epos. Dass wir aber als weniger genau, weniger getreu bezeichnen können als der Bericht in 1. Mose. Also der Bibel-Babel-Streit kann so entschieden werden, dass unmöglich die Hebräer von den Babyloniern abgeschrieben haben. Denn ihr Bericht ist viel reiner und dazu nüchterner. Man muss ihn nur mal lesen, dann schellt es einem fast. Gut, aber die Frage ist, wie kommt es, dass wir in aller Welt solche Berichte finden bei den Eingeborenen? Nun, das ist ein starkes Argument, dass die heutige Menschheit zurückgeht auf die Familie Noahs. Das würde man natürlich im Humanismus nicht akzeptieren, also im agnostischen Humanismus. Alles ist relativ und die Bibel gilt nicht als Gottes Wort. Aber da hat man so argumentiert, das kommt wahrscheinlich von den Missionaren. Ja, die haben in der ganzen Welt diese Geschichten erzählt und dann haben eben diese eingeborenen Völker daraus dann ihre Mythen gemacht. Nun, was soll man dagegen sagen? Ja, man muss die Mythen der eingeborenen Völker studieren und dann sieht man, es gibt viele Mythen mit Parallelen zu Sintflut, auch zu Sprachenverwirrung, Turmbau von Babel, zum Sündenfall, 1. Mose 3, all das findet man, aber zu Geschichten aus der späteren biblischen Zeit. Als bereits Abraham als Stammvater für Israel herausgerufen war, diese Dinge findet man nicht. Also dann müsste man auch die Jona-Geschichte in aller Welt finden, so in allen möglichen Variationen. Oder die Auszugsgeschichte aus Ägypten. Aber das haben wir nicht. Wir haben also die Parallelen bis dahin, wo die Menschheit noch zusammen war und mit der Sprachenverwirrung und den ersten Völkerwanderungen nach Babel, da hört die Parallele auf. Nun, das ist ein starkes Argument, eben gerade für die Glaubwürdigkeit der Bibel und dafür, dass die Menschheit heute auf Noah zurückgeht. Wie wir das nachher noch sehen werden, in Verbindung mit der Völkertafel in Kapitel 10. Noch ein weiterer Punkt unter 1. Mose 6. Der zweitletzte Punkt, Ablehnung der Schöpfungs- und Sintflutgeschichten der Bibel. Zunehmend ab dem 19. Jahrhundert. Es war so in der Wissenschaftsgeschichte Europas, bis 1800 haben die meisten Wissenschaftler geglaubt an die historische Wahrheit, an die geschichtliche Wahrheit der Sintflutgeschichte. Das war allgemein akzeptiert. Und dann wurde das langsam aufgebrochen und ganz wichtig war dann Charles Lyell, ein Jurist übrigens, der dann die Theorie aufgebracht hat, es hat nie eine katastrophale Sintflut gegeben über die ganze Welt, sondern die Erdschichten, die müssen wir erklären, aus vielen kleinen Abläufen in der Natur, aber nicht durch Katastrophen. Man hat also wirklich eine Aversion gegen Katastrophen entwickelt. Denn damit war ja der Gedanke verbunden, es gibt einen Gott, der in den Lauf der Weltgeschichte eingreift und richtet. Und so hat Charles Lyell dann die neue Theorie, den Uniformitarianismus, eingeführt, der sagt, nein, alles ist immer gleich geblieben von Anfang an. Das ist alles nur zu erklären durch Winderosion, durch Flusserosion und so weiter, durch natürliche Abläufe, die wir heute beobachten. Es hat nicht eine weltweite Sintflut gegeben. Nun, im 2. Petrus 3 hat Petrus darauf hingewiesen, dass man in der Endzeit Schöpfungs- und Sintflutgeschichte ablehnen wird. 2. Petrus 3, Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, und man muss daran denken, Petrus schrieb diesen Brief aus der Todeszelle in Rom. Es ist also ein feierlicher Brief, ein letztes Vermächtnis vor seiner Kreuzigung. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des Gebotes des Herrn und Heilandes durch eure Apostel. Zuerst dieses wissend. Was jetzt kommt, ist also ganz, ganz wichtig. Zuerst dieses wissend, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde, entstehend aus dem Wasser heraus und bestehend inmitten der Wasser durch das Wort Gottes. Durch welche Wasser? Die damalige Welt von Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch sein Wort aufbewahrt für das Feuer, behalten auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Nun, was sagt Petrus? In der Endzeit werden Menschen kommen, die spotten über die Verheißung der Wiederkunft Christi. Die sagen, wo ist das? Heute kann man sagen, jetzt spricht ihr schon 2000 Jahre von der Wiederkunft Christi und noch nichts ist geschehen. Und sie sagen dann, schaut mal, es ist immer alles ganz genau gleich gewesen, seit Anfang der Schöpfung. Das heißt, es hat noch nie eine weltweite Katastrophe gegeben, dass Gott irgendwie weltweit eingegriffen hätte. Und dann sagt Petrus, nach ihrem eigenen Willen, also weil sie es so wollen, ist es ihnen verborgen. Erstens, dass nämlich vor alters, 1. Mose 1, Himmel und Erde waren und dass dann die Erde, das Festland, am dritten Schöpfungstag aus dem Wasser herausgekommen ist und so inmitten des Wassers bestanden hat. Und durch diese Wasser ist diese Erde später überschwemmt untergegangen in der Sintflutgeschichte. Also in Bezug darauf, Gott hat am dritten Schöpfungstag weltweit so eingegriffen, dass er das Festland aus dem Urozean heraufgefaltet hat. Das war Gottes Werk. Und später hat Gott diese Erde wieder überschwemmen lassen, sodass die damalige Welt unterging. Und nun sagt er, in der Endzeit, diese Menschen, die werden, nach ihrem eigenen Willen, werden diese Dinge ihnen verborgen sein. Das heißt, man lehnt den Schöpfungsbericht und den Sintflutbericht als historische Berichte ab. Und philosophisch letztlich aus dem folgenden Grund. Weil man nichts zu tun haben möchte mit einem Gott, der in der Natur- und Menschheitsgeschichte eingreift und direkt handelt und richtet. Nun sagt Petrus, aber Gott hat auch verheißen, in der Zukunft wird die ganze Erde, und nicht nur die Erde, sondern auch der ganze Kosmos, im Feuer aufgelöst. Das kommt dann in den Versen bis Vers 10, 11, 12. Gott wird die ganze Erde noch einmal richten durch Feuer und dann einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Also, was hier deutlich wird, in der Endzeit werden diese Dinge abgelehnt. Aber wie gesagt, bis 1800 hat man in der wissenschaftlichen Welt allgemein an der Verlässlichkeit der ersten Kapitel der Bibel festgehalten. Weitgehend. Weitgehend. Nun, was heißt das? Dass eigentlich in gewissem Sinn schon im letzten Jahrhundert die letzten Tage, die Endzeit, ihren Anfang genommen hat. Und es ist auch das Jahrhundert gewesen, wo dann die erste jüdische Einwanderungswelle gekommen ist, ins Land der Väter, 1882, was ja auch nach der Bibel ein deutliches Endzeitzeichen ist. Und das macht deutlich, die Endzeit ist nicht nur eine Zeit von so 5, 6 Jahren, sondern wir sind schon längst in der Endzeit. Aber sehr fortgeschritten, würde ich sagen. Das ist der zweite Punkt. Nun, also gerade die heutige Ablehnung, was die Schüler auch dauernd erleben in der Schule, die Ablehnung der Glaubwürdigkeit der ersten Kapitel der Bibel, das ist gerade für uns eine Bestätigung, dass wir in der Endzeit leben. Dann noch ein weiterer Punkt. In Lukas 17, 24 bis 30 vergleicht der Herr Jesus die Zeit der Sintflut mit der Zeit der großen Drangsal. Er sagt, so wie die Menschen damals so einfach sorglos dahingelebt haben, so wird das auch sein in der Endzeit. So wie sie einfach normal dahingelebt haben und plötzlich ist die Arche, ist die Sintflut gekommen, so wird das auch in der Zukunft sein. Die Menschen stellen sich nicht vor, dass in den Lauf der Zeit, wie sie heute ist, plötzlich Gott eingreift. Aber wir wissen ja, wie das tun. Und wir haben Beispiele aus der früheren Zeit, wo das geschehen ist. Zum Beispiel die Sintflut. Nun, das zeigt uns auch einen Zusammenhang zwischen Sintflut und großer Drangsal. Das wird im Weiteren noch von Bedeutung sein. Wir kommen zu Kapitel 7. Es beginnt mit dem Befehl Gottes an Noah und seine Familie, in die Arche hineinzugehen. Es ist eine Einladung, gerettet zu werden. Und wir können da eine Parallele machen zu Matthäus 11, Vers 28, wo der Herr Jesus gewissermaßen seine Arme ausbreitet und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch Ruhe geben. Noah geht hinein. Aber wie uns dann die Verse 2 bis 3 erklären, von allen Arten der Tiere, reine und unreine Tiere, die müssen auch in die Arche hinein. Reine Tiere, was sind das? Später in 3. Mose 11 werden die genau aufgelistet. Reine Tiere unter den Säugetieren sind solche, die Wiederkäuen und Spalthufer sind. Es gibt noch andere Kriterien bei Nichtsäugetieren, aber das mal so als Hinweis zur Unterscheidung. Eine ganz andere Klassifizierung, als man das in der Biologie macht. Was bedeuten diese Tiere? In Apostelgeschichte 10 und 11, das war ja einige Zeit nach Pfingsten, da hatte Petrus eine Vision. Und da sah er ein Tuch, das runtergelassen wurde, und darauf waren Tiere, reine und unreine Tiere. Eine Stimme aus dem Himmel sagt zu Petrus, schlachte und iss. Petrus sagt, nein, ich habe in meinem ganzen Leben nie etwas Unkoscheres gegessen. Da ging das alles wieder hinauf. Dreimal hat er die Vision gehabt. Und jedes Mal sagt Petrus, nein, das geht doch nicht. Ich esse nie etwas Unkoscheres, obwohl Gott gesagt hat, er soll es essen. Und nachher kommen Leute vorbei und klopfen an, quasi bei Petrus. Er soll mit ihnen kommen. Ein römischer Hauptmann in Caesarea möchte gerne, dass er ihm den Weg Gottes genauer auslege. Und dann merkt Petrus, was das alles soll. Jetzt kommen diese unreinen Heiden. Und die Rabbis haben uns immer gelehrt, wir sollen ja nie zu denen nach Hause gehen, denn wenn man eingeladen wird, bekommt man unreines Zeug zum Essen. Also am besten geht man gar nie Und Petrus weiß und sagt es auch dort: Ihr wisst, wie unerlaubt es ist für einen jüdischen Mann, zu Nichtjuden nach Hause zu gehen. Aber er hat begriffen, mit dieser Vision, Gott will jetzt auch die unreinen Heidenvölker annehmen. Und er geht dann heim zu dem Hauptmann Cornelius und er hat viele Leute versammelt im Haus. Petrus muss predigen und die kommen zum Glauben und empfangen den Heiligen Geist. Die Juden mit Petrus sind entsetzt. Was? Die bekommen den Heiligen Geist? Die sind nicht mal getauft. Wir mussten, in Apostelgeschichte 2, mussten wir getauft werden zuerst und dann bekamen wir erst den Heiligen Geist. Und bei denen geht das so ring. Und Petrus sagt in seiner Predigt, ich sehe jetzt wirklich ein, dass Gott keinen Unterschied macht, sondern in jeder Nation, wer gottesfürchtig ist, den kann Gott eben anerkennen. Und so wird also dort deutlich gemacht, dass in die Gemeinde jetzt auch die Heiden hineinkommen. Aber die werden dort verglichen mit den unreinen Tieren. Während die Juden, das auserwählte Volk, das abgesonderte Volk, dargestellt in den reinen Tieren. In der Arche waren reine und unreine Tiere. Und zwar von jeder Art. Nun lesen wir Offenbarung 5, Vers 9 bis 10. Die Erlösten im Himmel singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Aus jedem Stamm, jede Sprache, jedes Volk, jede Nation. Da werden Menschen gerettet sein. Nicht alle Menschen, aber aus jeder Sprache, aus jedem Stamm, aus jedem Volk, aus jeder Nation. Also keine Allversöhnung, aber von jeder Art. Wie damals, es wurden nicht alle Tiere gerettet. Aber von jeder Art wurden gerettet. Und zwar reine und unreine. Das heißt, nun übertragen Menschen aus dem jüdischen Volk und Menschen aus allen Heidenvölkern. Also die Parallele der Bildersprache ist wirklich frappant. Übrigens, wenn Johannes sagt, wir haben ja die Stelle schon angeführt, 1. Johannes 1, 1. Johannes 2, Vers 1 und 2, Jesus Christus ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Dann denkt man, aha, dann gibt es also, die Gläubigen werden versöhnt mit Gott, bekommen Sühnung. Und die Ungläubigen, also doch Allversöhnung. Aber man muss daran denken, in Galater 2, Johannes war speziell Apostel für die Beschneidung, das heißt für die Juden. Und wenn nun Johannes schreibt, nicht allein für unsere Sünden, das heißt nicht nur für die gläubigen Juden, sondern auch im Blick auf alle Völker, also auch für die Welt. Für unsere, das heißt die gläubigen Juden, aber auch aus der ganzen Welt. Aber eben von jeder Art, nicht alle Arten waren in der Arche. In Kapitel 7, Vers 11 heißt es, die Quellen der großen Tiefe brachen auf. Jetzt bricht die Sintflut aus. Wasser kam also nicht nur von oben, sondern auch von unten. Was sind denn diese eigentümlichen Quellen der großen Tiefe? Nun, auch in Hiob 38, Vers 16 wird von diesen Quellen der großen Tiefe gesprochen. Und Gott sagt zu Hiob, sag mal Hiob, bist du jemals bis zu den Quellen der großen Tiefe gekommen? Bis zu den Quellen der Meere? Um ihm quasi zu sagen, schau, du bist ein ganz kleiner Mensch und du hast über Dinge groß geurteilt, die du gar nicht kennst. Aber eigentümlich ist das, zum ersten Mal wurden unterozeanische Quellen 1973 mit Menschenauge gesichtet. Man hat gemerkt, es gibt sie und sie sind derart bedeutsam, diese unterozeanischen Quellen, dass jährlich viele Kubikkilometer Wasser aus unterozeanischen Becken in die Ozeane fließen. Also das sind gewaltige Reserven unter den Ozeanen vorhanden. Aber die hat man früher gar nie gesehen und trotzdem werden sie in der Bibel erwähnt. Auch das ist eindrücklich. Also der Meeresboden ist bei der Flut aufgebrochen, sodass dieses Wasser auch von unten herkam. Das war natürlich verbunden mit gewaltigem Vulkanismus. Und weiter lesen wir, die Fenster des Himmels taten sich auf. Dieser Ausdruck kommt nie mehr in der Bibel im wörtlichen Sinn vor. Etwa für Regen. Er kommt noch einmal vor in Malachi 3, Vers 10, aber dort im übertragenen Sinn, dass Gott durch die Fenster des Himmels Segen spenden will. Irgendwie muss auch das etwas ganz Besonderes gewesen sein. Und wenn wir daran denken ans letzte Mal, wir haben doch gesehen, beim zweiten Schöpfungstag hat Gott eine Scheidung gemacht zwischen den Wassern unterhalb der Ausdehnung, die Gott Himmel nennt, den Lufthimmel, und Wassern oberhalb. Wir haben gesehen, wie man das erklären kann als eine Dunsthülle gewaltigen Ausmaßes, die auch gefährliche Strahlen von der Erde abschirmen konnte. Und dazu geführt hat zu einem Treibhauseffekt, ein angenehmes Klima verteilt über die ganze Erde. Offensichtlich müssen diese Wasser oberhalb der Ausdehnung abgeregnet sein in den 40 Tagen und 40 Nächten der Flut. Denn heute sind sie ja nicht mehr da. Heute spricht man über das Ozonloch und so, aber nicht mehr über das Wasserdunsthüllenloch. Das erklärt auch, wie es zu einer Überschwemmung gekommen ist auf der ganzen Erde. Und im Weiteren ist noch folgende Rechnung sehr interessant. Das Wasser heute auf der Erde, würde ausreichen, um den ganzen Globus 2300 Meter etwa vollständig zu bedecken, wenn das Niveau ausgeglichen wäre. Aber wir haben ja tiefe Meeresbecken. Bis 11 Kilometer, zum Beispiel der Marianne begraben. Und wir haben gewaltige Berge, wie zum Beispiel der Himalaya. Aber wenn man die Ausdehnung der Erde in einer Grobrechnung ausgleicht, dann reicht die Wassermenge auf der Erde aus, um die ganze Erde zu bedecken. Weit über 2 Kilometer. Nun, darauf kommen wir nochmals zurück. Wo denn das Wasser hingekommen ist schließlich, aber das kommt später. Was aber noch zu sagen ist, mit dem Verlust dieser Wasserdunsthülle gab es auch einen Verlust eines gewaltigen Strahlenschutzes. Und das sollte beachtet werden, wenn wir sehen, dass nach der Sintflut das Leben absteigt, die Lebenserwartung, bis zur Zeit des Auszugs aus Ägypten. Psalm 90, Vers 10 sagt, die Tage des Menschen sind 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80. Das schrieb Mose in diesem Psalm, Psalm 90. Er selber ist noch 120 geworden, aber das war ungewöhnlich, selbst in seiner Zeit. 70, 80. Übrigens, da muss man sagen, für die Israeliten, denn bei den Ägyptern war selbst damals die Lebenserwartung im Schnitt von 30 Jahren. Also Israel hat eine andere Lebenserwartung als die umliegenden heidnischen Völker. Das muss man schon deutlich sehen. Aber es gibt also deutlich einen Abstieg der Lebenserwartung nach der Flut, kontinuierlich, und das muss gesehen werden in Verbindung mit dem Strahlenschutz, der verlustig ging, aber nicht nur. Also der allein kann noch nicht alles erklären. Es müssen noch andere Prozesse daran beteiligt sein. Aber darauf kommen wir später nochmals zurück. Jetzt zu 1. Mose 8. Da finden wir nun das Ende der Sintflut. Die Chronologie der Flut war so: 40 Tage und 40 Nächte Regen. 7, Vers 12. 150 Tage lang blieb das Wasser, hatte das Wasser Überhand, blieb das Wasser also hoch. Das sind übrigens genau 5 Monate à 30 Tage. Und ich habe hier die Daten angegeben. Der Beginn der Flut, das war am 17.02. im 600. Lebensjahr von Noah. Die Landung der Erche hat dann stattgefunden am 17.07.600, 8 Vers 4. Und der Ausstieg aus der Arche am 27.02.600. 1. Entschuldigung, das ist ein Fehler. Natürlich 601. 8 Vers 14. Das gibt ein Total von 371 Tagen. Es ist interessant, die Monatsrechnung hier ist konsequent mit 30 Tagen veranschlagt. Weil die spätere jüdische Zeitrechnung ist da anders geworden. Aber während der Flut hat man also noch ein Jahr von 360 Tagen gehabt. 12 mal 30, eine Annäherung ans Sonnenjahr. Und interessant ist ja auch, dass in der Bibel das prophetische Jahr, in der Offenbarung, im Buch Daniel, ein Jahr ist mit 360 Tagen. Das so nebenbei. Ja, nun, wie ist das Wasser eigentlich zurückgegangen, nachdem die ganze Erde überflutet war? Das wird uns im Psalm 104 berichtet. Und der ist schon ganz erstaunlich. 104, Vers 6. Es geht um die Erde. Und der Psalmist schreibt: Mit der Tiefe hattest du sie bedeckt, wie mit einem Gewande. Das Wort Tiefe ist Tehom auf Hebräisch. Das meint eine rauschende, ozeanische Wassermenge. Es ist das gleiche Wort wie in 1. Mose 1, Vers 2. Diese Wasser, die die ganze Erde bedeckt hatten, am Anfang der Schöpfungsgeschichte. Bevor dann das Festland sichtbar wurde am dritten Tag. Nun, hier heißt es wieder: Mit der Tiefe hattest du sie, die Erde, bedeckt, wie mit einem Gewand. Die Wasser standen über den Bergen. Vor deinem Schelten flohen sie, die Wasser. Vor der Stimme deines Donners eilten sie hinweg. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler. An den Ort, den du ihnen festgesetzt. Du hast ihnen eine Grenze gesetzt, das heißt den Wassern, die sie nicht überschreiten werden. Sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. Dieser Vers macht deutlich, es geht hier nicht um die wasserbedeckte Erde in 1. Mose 1, denn später sind ja diese Wasser zurückgekommen in der Flut. Aber hier wird gesagt, sie werden nie mehr zurückkommen, die Erde zu bedecken. Nach der Sintflut hat Gott versprochen, 1. Mose 9, es wird keine Sintflut mehr geben. Weltweite Flut. Nun, also hier steht nochmals deutlich, die Erde war überdeckt mit Wasser. Und wie ging das Wasser weg? Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler. Es gibt also keinen Stöpsel, den man irgendwie herausziehen konnte und das lief das Sintflutwasser ab, wie in der Badwanne. Sondern das Abfließen kam durch das Absenken der Täler und Aufsteigen der Berge. Zum Beispiel beim Himalaya kann man sogar heute noch im Indischen Ozean kann man die Schleifspuren sehen von der Auffaltung nach Norden. Die Spuren sind untermeerisch sichtbar von dieser gewaltigen Auffaltung bis auf fast 9 Kilometer hinauf. Und zum Beispiel die Meeresbecken da bei Südamerika gegen die Anden zu, die gehen ja hinunter bis auf 7 Kilometer. Der Marianne-Graben, habe ich schon gesagt, die tiefste Stelle bis auf etwa 11 Kilometer runter. Also durch dieses Absenken des Meeresbodens, der Tälerbildung einerseits und das Auffalten der Gebirge und auch der Alpen, konnte das Wasser versorgt werden. Aber daraus können wir folgern, das steht aber nicht in der Bibel, wir können daraus folgern, wenn in der Sintflut alle Berge bedeckt waren auf der ganzen Erde, dann waren also die vorsintflutlichen Berge niedriger als die heutigen Alpen oder das Pamirgebirge in Tadschikistan oder der Himalaya. Vielleicht bis 2300 Meter oder ein bisschen mehr. Aber nach Sintflutlicht sind dermaßen gewaltige Auffaltungen gekommen, so dass also diese großen Berge ganz deutlich nach sintflutlicher Herkunft sind. Aber das macht uns wieder deutlich, was wir in der Schule in der Geologie gelernt haben, das stimmt. Die Berge wurden aufgefaltet, aber nicht in langen, langen, langen Zeiträumen, sondern wieder als Gottes Werk, Gottes Eingreifen in der Naturgeschichte in der Folge der Sintflut. Ein sehr interessanter Vers, der also von Gebirgsauffaltung so ausgesprochen deutlich spricht. Nun kann man sagen, die Erdschichten weltweit und die Fossilien darin, diese Milliarden, nicht nur Millionen, Milliarden von begrabenen Lebewesen, fossilisierten Lebewesen in den Schichten, sind eigentlich ein Zeugnis von einer weltweiten Katastrophe. Es gibt ja Theologen, die sagen, die Sintflut war nur eine örtliche Überschwemmung. Aber dann können sie uns nicht erklären, warum der biblische Bericht sagt, Gott sagt, es werde nie mehr eine Sintflut machen. Aber wir merken, dass es auch in der Schweiz noch Überschwemmungen geben kann. An der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Und es gibt Schlimmeres, als was jetzt in der Schweiz geschehen ist. Aber lokale Überschwemmungen, das gehört zum Normalen in der Geschichte. Aber Gott sagt, nie mehr eine Sintflut. Zweitens, Noah hätte genügend Zeit gehabt, um auszuwandern. Und er hätte nicht von allen Arten mitnehmen müssen. Auch die Arten hätten auswandern können. Aber er musste ein dermaßen gigantisches Schiff bauen. Und Petrus sagt, die Welt damals ging unter, 2. Petrus 3, und da gebrauchte er für Welt das Wort Kosmos. Also wirklich ein umfassendes Wort, das die ganze Erde, die ganze Welt bezeichnet. Also daraus müssen wir schließen, aus dem biblischen Text kann man keine lokale Überschwemmung ableiten, sondern eine weltweite Katastrophe. Und die Fossilien sind so gesehen Zeugnisse einer weltweiten göttlichen Katastrophe. Und die Menschen, auch die heidnischen Völker, haben sich immer wieder gefragt, warum gibt es eigentlich solche versteinerte Tiere in den Schichten? Selbst die Eskimos in Alaska oben haben sich gefragt, woher kommt das? Ja, und die haben eine Überlieferung gehabt von einer Sintflut. Also dieses Zeugnis der Schichten war, für Geologie interessiert man sich nicht erst in der neueren Zeit. Auch früher war das ein Zeugnis, es gibt einen Gott, der eingreift in den Lauf der Zeit, der Sünde richtet. Ganz wichtiges Zeugnis. Nun kommen wir zu Kapitel 8, Vers 4. Da wird berichtet, dass die Arche gelandet ist am 17.07. auf dem Berg Ararat. Sehe ich aber, es ist schon 16 Uhr. Wir haben Anrecht auf Pause. Also erholt euch bitte gut.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas Biblische Urgeschichte, Einführung und 1. Mose Kapitel 6 bis 11.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlieb.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.